So, herzlich willkommen zurück. Cash und Cappuccino ist aus der Sommerpause zurückgekehrt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute gleich mit einer ganz besonderen Folge. Und zwar ist Katharina Naumann zu Gast. Katharina war Leistungssportlerin und als Profi-Leichtathletin unterwegs. Heute ist sie Speakerin und mit ihrer Firma Goldkern hilft sie anderen dabei, durch mentale Stärke, innere Ruhe und eine gewisse Form der Gelassenheit auf den Punkt zu performen, und hat hier ein sehr spannendes Arbeitsumfeld. Daran hat sie uns teilhaben lassen und wir haben darüber gesprochen, wie man auch selbst im Alltag durch ein bisschen mehr Gelassenheit und vielleicht den einen oder anderen Kniff zur mentalen Stärke besser auf den Punkt performen kann. Seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So, willkommen bei Cash & Cappuccino. Ich freue mich sehr auf die Folge mit Katharina. Wir werden über viele spannende Themen sprechen, insbesondere auch darüber, welche Voraussetzungen vor allem Sportler mitbringen, um unternehmerisch und auch in der Businesswelt erfolgreich zu sein, und auch vieles weitere. Katharina, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Sehr cool. Dann lass uns direkt reinstarten. Du bist heute aus München hergefahren. Mhm. Seit wann bist du in München und was machst du da so? Erzähl mal.
Also gebürtig komme ich aus Hannover, war dann für den Sport erstmal 3 Jahre beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Das, weil es einfach der beste Leichtathletikverein damals war, wo man hingehen durfte. Und dann hat mich aber tatsächlich Tim Lobinger damals nach München ein bisschen wegakquiriert, weil ich wusste, da kann ich auch studieren. Das war dann im Jahr ungefähr 2007 bin ich nach München gekommen, zum Studium und für einen neuen Trainer.
Dann hast du es schon angesprochen. Sehr gut, dass wir gleich dazu kommen. Was war denn deine große Passion in deiner Jugend und wie ging es da los? Erzähl uns von dieser Zeit.
Also Passion hatte ich immer sehr, sehr viele. Nicht nur die Leichtathletik, aber das war mit Abstand die größte Leidenschaft. Ich habe mit 4 Jahren schon Leichtathletik anfangen wollen, durfte dann erst mit 5, weil es eigentlich erst ab 6 war, und hatte von Anfang an große Pläne. Hab's geliebt ohne Ende und wollte sehr, sehr früh, habe ich für mich festgestellt, ja, das ist das, was ich professionell machen möchte.
Und jetzt wurden ja dann die 200 Meter deine Disziplin. Ich weiß jetzt nicht, also aus dem Fußball könnte ich dir jetzt viel erzählen. Das ist ja auch unsere Gemeinsamkeit, dass wir dann sportlichen Background haben. Aber in der Leichtathletik, wie geht's da los? Fängt man da mit allem an? Weiß man schon recht früh, dass man eher in der Läuferdisziplin erfolgreich wird? Oder wie?
Nee, man fängt mit allem an. Also klassisch Mehrkampf, jede Disziplin. Und dann ist es irgendwann im Schülerinnenbereich, gibt es schon einen kleinen Schwerpunkt, den man setzen kann zwischen Lauf, Sprung und Wurf. Weil das sind ja wirklich auch ganz unterschiedliche Körper und Typen. Aber es ist dann immer noch ein Dreikampf oder ein Vierkampf. Und ja, mit 13, 14 merkt man schon, ob man halt talentierter ist in einer Einzeldisziplin. Ich habe lange Zeit dann Sprint, Weitsprung und Hürde kombiniert und habe dann aber tatsächlich verletzungsbedingt sehr lange auch immer wieder Weitsprung pausieren müssen und dann auch irgendwann Hürden pausieren müssen. Und dann blieb
intensiv wahrscheinlich, oder was?
Rücken. Bei mir war es der Rücken. Ich hatte mit 13 2 Ermüdungsbrüche in der Wirbelsäule. Und dann, war damit auf jeden Fall der Mehrkampf begraben, weil auch Speerwurf oder Hochsprung gar kein Thema mehr war. Und dann waren es immer so, ja, die Liebe zwischen den 3 Disziplinen, Hürde, Weitsprung, Sprint. Es war auch tatsächlich die 200 Meter die letzte Disziplin, die ich mir jetzt aus leidenschaftlichen Gründen ausgesucht hätte. Ich wäre viel lieber Weitspringerin gewesen.
Warum das?
Der Wettkampf hat mir mehr Spaß gemacht, weil man mehrere Versuche hat und nicht nebeneinander steht. Das Training hat mir mehr gefallen. Es ist abwechslungsreicher. Es ist technischer. Ja, und die Typen tatsächlich, die Weitspringerinnen, ist ein anderer Schlag Mensch wie die Sprinterinnen. Also das kann man tatsächlich in der Leichtathletik sehr unterscheiden. Da hat jede Disziplin einen eigenen Charakter.
Jetzt ging es ja bei dir dann auch eine ganze Ecke weiter. Wie hast du das in deiner Jugendzeit so alles unter den Hut gebracht?
Ich habe es ganz klar priorisiert und alles andere untergeordnet. Definitiv auch die Schule. Mein Vater hat auch, also gerade als ich Abitur machte und dann war es so, ja, Mathe nicht mein Ding und Prüfung steht an. Und dann hat er gesagt, komm, Mut zur Lücke. Fahr ins Trainingslager, lass die Bücher daheim, ist wichtiger. Erfüllt dich, tut dir besser. Und tatsächlich, dann war das auch so. Da habe ich mich halt einfach gut düngen durchgekämpft und ich wusste, es ist nicht das, was ausschlaggebend für mein Leben ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich im Sport viel mehr lerne als in der Schule. Und deswegen kam auch nie die Idee, jetzt muss ich mal ein bisschen Sport runterfahren, um ein gutes Abitur zu machen. das wäre jetzt gar nicht meins gewesen.
Und jetzt rückblickend betrachtet, hast du im Sport mehr gelernt und mehr mitgenommen?
Definitiv. Definitiv. Also, ich meine, alle können sich ja fragen, wie viel Wissen von dem, was man da gelernt hat, wendet man jetzt tatsächlich an? Natürlich ist es gut, eine Allgemeinbildung haben und so ein Grundwissen in jedem Fach, um auch zu gucken, was kann ich gut, Stärken, Schwächen zu erkennen. Aber rein von der Persönlichkeitsentwicklung, die findet ja auch heute nicht in der Schule statt, sondern eher auf Spielfeldern.
Ja, und Persönlichkeitsentwicklung ist ja dann heute auch dein Thema, mit was du dich so beschäftigst und was du vor allem dann jetzt auch in München so machst. Dazu kommen wir später. Jetzt gibt's hier die Möglichkeiten. Ich habe es, glaube ich, auch schon hier im Podcast erwähnt, weil ich mal einen ehemaligen Mitschüler zu Gast hatte. Ich war ja auf einer Sportschule. Das heißt, ich hatte Sport und Schule in einem. Das war sehr gut verbunden. Wenn wir Lehrgänge hatten, gab es Nachführunterricht des Klassenlehrers zum Beispiel. Also war auch sehr ungewöhnlich. Wir durften verschiedene Nachschreibetermine nutzen für Prüfungen. Wie war das bei dir? Warst du auf einer Sportschule oder auf einer ganz normalen, in Anführungszeichen?
Ich war lange Zeit auf einem normalen Gymnasium und habe dann aber ein Auslandsjahr in Neuseeland gemacht, bin wiedergekommen und bin dann auf die Schule gegangen, die mit dem Sportinternat kooperiert hat, weil wir haben auch außerhalb von Hannover gewohnt, das Pendeln zwischen Schule, Training hin und her, es wäre sich alles nicht ausgegangen. Und dann bin ich wirklich auf der komplett anderen Seite der Stadt zur Schule gegangen und hatte auch dort diese Vorzüge. Per Mertesacker war zum Beispiel in meinem Jahrgang, in meiner Klasse, und ja, da durften wir auch nachschreiben, hatten ein bisschen mehr Freiheiten. Und ich glaube, das Schöne war einfach, dass wir Sportler auch dort einfach wertgeschätzt wurden und es okay war, dass wir das priorisieren. Es war auch mein Abitur Sport-LK hatte ich dann natürlich. Ich habe die Prüfung nicht vollständig abgelegt, weil ich hätte eine Woche später Deutsche Meisterschaften gehabt. Dass ich kann jetzt kein Triathlon machen. Das geht nicht, das ruiniert mir alles. Und dann musste ich den auch nicht machen. Dann haben wir irgendwie so uns einen, ja, möchte gern Ersatz irgendwie ausgedacht, was total lächerlich war. Ein bisschen einmal ganz kurz schwimmen raus und nur eine Runde radeln und bloß nicht joggen, weil das langsam macht und meine Spannung nimmt und so. Und ja, das war dann machbar, da war ich auch sehr dankbar für.
Ja, glaube ich. Ich hatte letztens eine größeren Unternehmerrunde an einem gemütlichen Abend, hatten wir das Thema, dass gerade so die vielen Sportler unter einem Dach, wie es ja in der Sportschule üblich ist, dazu geführt haben, dass man weniger, ja, Quatsch macht. Also man, natürlich ist man mal fortgegangen oder hat auch in der Jugend die Sachen gemacht, aber viel seltener, viel weniger und ja, viel weniger ausgeprägt. Hast du die Unterschiede dann auch so erkannt zwischen den beiden Schultypen, auch von den Personen dann um dich herum, in deiner Klasse und in der Schule generell?
Ja, also ich meine, wenn man es jetzt ganz klassisch darauf bezieht, wie häufig geht man weg, trinkt Alkohol, ja, und feiert da die Nächte durch. Ich würde gar nicht sagen, dass das bei allen Sportlern so war. Ich kenne auch viele Sportler, die da auch echt mit gut dabei waren.
Schnitt, das stimmt.
Ja, also auch Sportler können ja sehr, sehr gut feiern, wenn ich so an die Trainingslager denke. Aber für mich...
Als Schwimmer, liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Stimmt, mit den Schwimmern hatten wir auch Kontakt. Ich habe das erste Mal Alkohol mit 21 getrunken zum Beispiel. Ich war immer sehr, sehr froh, die Fahrerin zu sein.
Auch sehr beliebt dann wahrscheinlich im Freundeskreis, ja. Wenn es darum geht. Nee, cool. Nimm uns mal mit nach der Schulzeit. Wie ging es da für dich weiter?
Ich bin dann für den Sport nach Leverkusen gezogen, habe mir irgendwie nebenbei was ja konstruiert an Weiterbildungen, Studiengänge, wo ich dachte, ja, nebenbei muss ich was machen, ist klar. Aber hat auch da nicht Priorität. Sport war nach wie vor an erster Stelle. Es muss kombinierbar sein. Ich habe verschiedenste Sachen dadurch ausprobiert, weil vieles dann doch nicht so kombinierbar war, wie eigentlich gedacht. Wie zum Beispiel im Modedesignstudium in Düsseldorf. Es hat einfach zu viel Platz irgendwann eingenommen. Das ging nicht weiter. Und
sehr zeitintensiv, glaube ich auch. Ne?
Ja, sehr, sehr. Also man sollte dafür leben einfach. Und das tat ich nicht. Ich habe für den Sport gelebt und habe dann Schauspielunterricht genommen. Weil meine zweite Liebe war immer schon ein bisschen das Theater und die Bühne. War auch ganz lange Zeit als Tänzerin immer auf Bühnen gestanden. Und der Berufswunsch, ans Theater zu gehen, war von Anfang an da. Ich wusste nur nicht, auf welchem Weg. Ob's Schauspielerei ist, Bühnenbild, Maskenbild, Regie. Gibt ja so viele schöne Berufe am Theater. Und dann hat's mich tatsächlich nach München verschlagen für wiederum einen neuen Trainer und ein theaterwissenschaftliches Studium.
Also beides um deinen Hut zu bringen, war dir dann da auch noch wichtig, weil wahrscheinlich, will jetzt auch nicht vorweggreifen, aber weil wahrscheinlich auch die Karriere in der Leichtathletik eher früher endet und natürlich auch bei weitem jetzt nicht so monetär entlohnt wird wie in anderen Sportarten. War das für dich schon früh auch ein Thema, dass du gesagt hast, ich muss da zweigleisig fahren?
Ja, also die Frage hat sich nie gestellt, weil man kann einfach als Leichtathlet kaum aussorgen. Da selbst Europameister haben sehr studentische Verhältnisse als Lebensstil pflegen müssen, um über die Runden zu kommen. Und es war klar, so wie du aufhörst, verlierst du das ja auch. Also selbst wenn es wenig ist, ist das dann weg, das Wenige. Du brauchst sofort etwas anderes und abgesehen davon tut es dem Geist ja auch gut, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen und zu erkennen, dass die Welt größer ist als nur diese Sportart. Weil wenn man da in dieser Bubble bleibt die ganze Zeit, dann denkt man auch, dann nimmt man das auch noch viel wichtiger. Man nimmt es ja ohnehin schon sehr wichtig. Aber dann, wenn man nichts anderes sieht, dann macht man sich so einen Druck, dass ich glaube, es ist sehr gesund, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, um das immer im Verhältnis und von einer Perspektive noch betrachten zu können.
Als du dann nach Leverkusen gewechselt bist und später dann nach München, hattest du dir da zu dem Zeitpunkt auch Ziele gesetzt, selber, was du mal erleben möchtest in deinem Sport, wo du mal hin möchtest, wo du vielleicht auch mal teilnehmen möchtest? Oder war das erstmal nur so gut wie möglich, jeden Tag ein Stück besser werden? Wie war da so deine Einstellung im Sport gegenüber?
Ich hatte immer Ziel Olympia und das schon, ich glaube, mit 5, 6 Jahren ganz, ganz früh. Und das ist auch geblieben. Also natürlich macht man sich dann Zwischenziele, aber ja, deutsche Meisterschaft natürlich in die Staffel reinlaufen, international dabei sein, das erste Mal das Deutschland-Trikot tragen, das sind dann so die Zwischenziele gewesen.
Ja, also wenn man dann so national und international unterwegs ist, waren dann auch viele Momente da, wo du dachtest, oh, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, jetzt wenn es morgen aufhört, kein Problem? Oder wolltest du dann trotzdem immer noch einen Schritt weitergehen?
Ich habe ja leider nicht alles erreicht. Ich war nicht bei Olympia dabei.
Vieles, so was davor kommt.
Ja, vieles, was davor kommt, genau. Ich habe das Deutschland-Trikot getragen, ich war deutsche Meisterin. Aber der Moment, nein, ich finde, Ziele müssen auch mitwachsen. Ich kenne eigentlich kaum einen Sportler, der sagt, boah, ich habe echt alles erreicht und jetzt ist es gut. Weil was hat man dann die Jahre vorher getan? Wonach hat man denn da gestrebt? Und auf dem Höhepunkt hört man ja meistens nicht auf. Das wäre sehr clever zu tun, aber das tun die wenigsten.
Schafft also man noch nicht, ne? Das Timing ist dann...
Ja, super schwierig, super schwierig. Ich glaube, die meisten hören schon auf mit irgendetwas, was dann doch nicht stattfand.
Und jetzt, um auf deinen Weg neben dem Sport zu sprechen zu kommen, wann war für dich klar, ich habe jetzt erstens was gefunden, was mir gefällt, neben dem Sport, für den ich mein Leben lang gebrannt habe, und aber auch, jetzt ist der Zeitpunkt, das weiter zu verfolgen und das zur Priorität zu machen. Wann war das bei dir soweit?
Eigentlich direkt nach dem Karriereende. Also man muss sich ja neu finden und so ein Karriereende sportlich tut sehr weh. War auch überhaupt nicht leicht. Ich finde, man muss sich ja völlig neu finden. Als was identifiziert man sich? Vorher war man halt immer die Sportlerin, die Sprinterin. Und was ist man jetzt? Ja, was möchte man denn sein? Vor allem der ganze Freundeskreis ist plötzlich, das ganze Umfeld bricht ja auch mit weg. Es ist eine kleine Wiedergeburt.
Der strukturierte Alltag.
Ja, man muss sich da komplett neu finden. Sich ein neues Leben einrichten. Und es ist auch nicht gesagt, dass es irgendwas gibt, was genauso leidenschaftlich ist wie das einmal, was man da hatte. Ich glaube, das ist fatal zu denken, jetzt schlitter ich in die nächste Leidenschaft rein und die wird genauso intensiv, wie es der Sport damals war.
Hast du dich aber auch mit dem Problem genau auseinandergesetzt, schon zur Karriere in den letzten Jahren, dass du wusstest, also so eine Art Vorbereitung auf die Zeit danach, ist es dir gut geglückt oder warst du dann wirklich, wie du es gerade ansprichst, erstmal mit einer Wiedergeburt beschäftigt?
Ich habe mich, was heißt, vorbereitet habe ich nicht. Ich hatte Angst davor, weil ich wusste, der Moment wird irgendwann kommen. Und ich dachte, die Vorbereitung, etwas auch Leidenschaftliches zu studieren, würde ausreichen, reichte aber nicht aus. Also ich war erstmal 2 Jahre mit der Wiedergeburt beschäftigt.
Und was waren denn die Themen, denen du dich gewidmet hast? Ist es noch das Theater geblieben oder welche Gleise hast du dann quasi noch bespielt danach?
Es ist zunächst tatsächlich das Theater geblieben, aber auch meine Nebenfächer habe ich, Kunstgeschichte war das und Kunstpädagogik habe ich erkannt als doch wichtiger als vielleicht auch nur die Theaterbühne. Ich war dann erstmal in ganz diversen Kunstgalerien beschäftigt als Mitarbeiterin und das hat mir auch eigentlich gefallen. Allerdings habe ich gemerkt, in den Pausen, in den Mittagspausen habe ich viel begeisterter Kollegen dazu motiviert, mehr Sport zu treiben, sich gesünder zu ernähren und habe die im Lifestyle so ein bisschen gecoacht, bis dann auch wirklich eine gesagt hat, ja, sag mal, du redest da viel energischer drüber, willst du nicht beruflich lieber in so eine Sparte einschlagen?
Und wie war dann dein Einstieg in diesen Bereich? Also wie hast du dann mit dieser Aussage startend angefangen, dich damit zu beschäftigen?
Ich habe dann tatsächlich erstmal einen Branchenwechsel als Angestellte vorgenommen und bin ans Institut für Innovation und Change-Methodik gegangen, war dort im Projektmanagement, aber auch bei den Trainings vor Ort in Unternehmen tätig, wo wir kreative Denkmethoden gelehrt haben. Und das war die schöne Brücke, sage ich jetzt mal, von, okay, ich habe ja etwas sehr Kreatives studiert und bin dann ins Trainings-Workshop-Setting im Unternehmen reingeraten. Das hat mir gefallen, weil es nicht einfach nur am Schreibtisch sitzen war, sondern mit Menschen zu tun, unterwegs sein. Und dann habe ich in der Elternzeit, und das war wirklich eine Idee von meinen damaligen Chefs, eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und die hat mich sehr erfüllt. Da habe ich wieder Feuer und Flamme gefunden, tat sehr gut. Und danach habe ich mich direkt selbstständig gemacht.
Ja, darauf wollte ich jetzt zu sprechen. Du bist jetzt Unternehmerin. Wir haben ja heute eine echte Hybridfolge eigentlich, weil du natürlich einerseits die Unternehmerthemen für dich beanspruchen kannst, aber andererseits auch viele Themen, die so in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen, Potenziale entfalten, also auch Expertise geben kannst. Lass uns gerne mit dem Unternehmer-Dasein starten. Du hast angefangen, nachdem du erstmal so in zweiter, dritter Reihe in die Branche reingerutscht bist und erstmal angestellt warst, dann auf selbstständiger Basis. Wie ging es da los? Und vor allem, was hat dann den Impuls gegeben zu sagen, ich traue mich jetzt hier in die Selbstständigkeit, weil Aufträge selber an Land zu ziehen ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, als jetzt für das Inhaltliche zu brennen.
Ja, ist ein ganz anderes Thema und ich wusste auch wirklich nicht, wie ich das machen soll, aber empfinde immer das als Herausforderung und denke nie, da gibt's nicht ein Thema, was ich nicht lernen könnte. Oder auch wenn ich es nicht selbst lerne, wofür es nicht eine Lösung gibt. Man darf ja ruhig anerkennen, man kann nicht alles. Man kann vor allem nicht alles auf einem Niveau, was man gerne hätte oder bräuchte. Deswegen dachte ich, nein, ich mache das, was ich am liebsten mache, wofür ich brenne, und für alle anderen Themen finde ich eine Lösung. Ob das jetzt Delegieren ist oder sich einkaufen irgendwo oder dann doch erst lernen, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja auch die schönste Herausforderung eigentlich im Unternehmertum, sich da durchzuwursteln und da eine Struktur zu schaffen, die am besten funktioniert.
Und wie ist es dir am Anfang gelungen? Hattest du da auch Unterstützung und wie bist du da durch die ersten Jahre gekommen, dann als Unternehmerin?
Es ist mir am Anfang nicht so gut gelungen. Ich wollte am Anfang das Coaching mit Personal Training kombinieren und verbinden und habe ganz richtig oldschool versucht, irgendwie Kunden zu kriegen mit Flyerdrucken und Auslegen im Ort und solche Dinge. Hatte eine Kooperation mit dem Hotel, das war dann schon eher genau ein guter Schritt. Aber ich wusste, okay, das soll eine ganz andere Größe annehmen. Ich habe immer geträumt von eigenen Räumlichkeiten. Und ja, von mehr Standhaftigkeit, von einer ganz anderen Größe des Unternehmens, anstatt nur 1:1 Zeit gegen Geld zu tauschen. Und das hat aber gedauert. Also es hat auch gedauert, um zu finden, wo will ich denn jetzt mich wirklich positionieren? Also ich habe erkannt, ich ziehe zwar eine gewisse Zielgruppe an, aber das ist nicht, mit der ich am besten arbeiten kann.
Welche wäre das?
Also das habe ich schon ins Einzelcoaching, und das war lustigerweise damals in den Kunstgalerien schon so. Wer hat bei mir Kunstwerke gekauft für 70.000 Euro? Es sind ja sehr erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte um die 50. Ich sage immer so Richard Gere-Typen. Ja, wir passen sehr gut zusammen. Aber wenn ich an meine Trainings denke, an meine Coachings, dann laufen die besser, wenn ich mit jüngeren Leuten zu tun habe und auch mit Teams und nicht mit Einzelpersonen. Ich mache jetzt beides und es macht mir auch beides sehr, sehr viel Spaß. Ich will auch gar nicht auf irgendetwas verzichten, weil ich brauche die Kombination und die Abwechslung. Aber es ist eine ganz andere Energie. Und die Trainings mit Jüngeren, da habe ich jetzt vor allem Young Consultants sind häufig bei mir im Team, wo ich unglaublich viel Energie rauszehre und ich glaube auch am meisten denen mitgeben kann.
Ja, jetzt schlägst du schon die Brücke. Das hilft mir natürlich sehr zur Expertise von dir. Lass uns darüber sprechen, wie du den Leuten dann weiterhilfst, was für die Themen sind, die bei denen du helfen darfst. Also wer sind deine typischen Kunden und bei welchen Problemen oder Themen stehst du denen zur Seite?
Also den einen typischen Kunden gibt's gar nicht. Ich bin in vielen Beratungen, Unternehmensstrategieberatungen unterwegs, von klein bis groß, aber auch von Konzernen bis über kleine Agenturen. Ja, komme ich auch genauso gerne hin. Das ist ja auch das Schöne. Überall sind Menschen. Das ist der große gemeinsame Nenner. Und am besten sind die wissbegierig und wollen lernen und sind offen für neue Impulse. Dann ist die Basis da, um gut miteinander zu arbeiten. Ich komme dann, gebe meistens zweitägige Trainings zu unterschiedlichen Themen, von Kommunikationstrainings, klassisches Präsentationstrainings, Pitching-Training, Umgang mit schwierigen Kunden, Storytelling, die Themen, bis hin aber auch, okay, mit welchem Mindset, ja, kann ich langfristig Leistung erbringen? Wie bringe ich Leistung auf den Punkt? Das ist ja auch beim Präsentieren der Fall. Jeder kann gut präsentieren. Die Frage ist immer, kann ich es abliefern? Mache ich den Pitch wirklich so im Fahrstuhl, wie ich ihn mir vorgenommen habe? Und das ist ja Kopfsache. Und deswegen bin ich halt auch ins Mentaltraining eingestiegen. Und das bringe ich halt zusätzlich ins Unternehmen und sage, okay, und das muss natürlich auch irgendwann langfristig gehen. Deswegen spielt auch Resilienz dann eine Rolle.
Und da hilft natürlich die Sportlervergangenheit, weil das sind ja alles die Attribute, die du gerade aufgezählt hast, die auch für Sportler relevant sind. Also auf den Punkt Leistung bringen, dann da sein, wenn es drauf ankommt. Ja. Glaubst du auch jetzt in der Außendarstellung deiner Firma und deiner Dienstleistung hilft es dir, dass du eben diesen Background hast?
Absolut. Also ich glaube, da zehre ich am meisten von. Ich stelle mich auch immer vor, also für mich hat das der Weg total Sinn gemacht, obwohl er ja sehr für den Außenstehenden sehr wild und kreuz und quer war. Aber egal, wo man ist, ob auf der Leichtathletikbahn oder auf der Theaterbühne, es ist immer Leistung auf den Punkt abliefern. Und das tue ich dann auch in meinen Trainings und im Coaching und bringe denen bei, wie die das können. Also neben den inhaltlichen Kompetenzen, die sie dazulernen, ist aber ein Hauptmerkmal einfach, dass ich sehr viel über innere Haltung spreche, über das Mindset und über Mentaltechniken, um Stress und Nervosität zu regulieren.
Und wie nutzt du das auch selber für dich und auch in deinem Alltag? Gab es da Momente, wenn du dich zurückerinnerst, gerade vielleicht in die Anfangszeiten des Unternehmertums, wo du auch diese Attribute für dich wieder hast entdecken müssen?
Wieder entdecken nicht. Ich glaube, die lebe ich einfach vom Sport. Da bin ich reingewachsen. Ich habe eine innere Haltung, die sich aus dem Sport ergeben hat, die ich immer wieder merke, okay, danke Sport, dass du da warst. Es war eine Lehre, nicht sofort aufzugeben. Rückschläge nicht als Scheitern oder Niederlage zu empfinden, große Ziele setzen, überhaupt den Fokus auf Zielen zu haben. Ja, ich finde Zielsetzung unfassbar wichtig. Und das ist im Sport immer da gewesen. Also mein ganzer Jahreskalender war irgendwie nur Ziel irgendwie geordnet und gar nicht nach Jahres- und Monaten. Ich hatte irgendwie eine ganz andere innere Uhr. Und das merke ich jetzt auch.
Und gibt's Dinge, die auch trotzdem heute nicht gelingen, wo du dann denkst, boah, zum Glück habe ich jetzt hier die Resilienz, die ich brauche?
Es gibt ja immer Dinge, die nicht gelingen, sonst wäre es ja auch langweilig. Ich sage auch nie Probleme, sondern immer nur Herausforderungen und bin einfach grundüberzeugt, dass ich alles in mir trage, um die zu lösen. Vielleicht ist es ja auch nicht ein Selbstlösen, sondern ein Hilfe holen. Da bin ich auch ganz gut drin. Ich hole mir gerne Hilfe. Also finde ich super.
Wichtige Eigenschaft, wichtige Sache.
Genau, ich kann sehr, sehr gut abgeben. Vor allem Dinge, wo ich denke, das ist nicht 100% meins. Aber deine Frage war gerade eine andere, wann ich darauf zurückgreife. Gell? Ja. Ich habe eine innere Ruhe, die ich in mir trage. Ich werde nicht so schnell nervös und kann durchaus meine Mentaltechniken, die ich auch anderen beibringe, anwenden, wenn es Situationen außerhalb der Komfortzone sind. Ja, ich halte viele Vorträge, aber natürlich gab es mal einen allerersten Vortrag, wo ich zuvor schon lange eigentlich als Vortragstrainerin gearbeitet habe, aber nie selbst einen richtig großen Vortrag gehalten habe. Also in der Theorie war ich blendend und auch im Beibringen und Erproben und Analysieren von den anderen. Aber ich wusste eigentlich gar nicht, wie sieht's aus, wenn ich das selbst mal mache. Und irgendwann kam dieser Vortrag und das war sehr schön. Also ich liebe nichts mehr als Vorträge zu halten. So haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau.
Und in dem Moment habe ich definitiv eine Mentaltechnik angewendet und habe einfach so getan, als wäre das Daily Business. Also die Perspektive und der Gedanke, oh Gott, jetzt zum ersten Mal, habe ich nicht zugelassen. Ich habe mich da reingestellt, habe mich reinversetzt in eine Persönlichkeit, die das einfach schon 100 und x Male gemacht hat. Und mit dieser Selbstsicherheit, also man kann durch die Vorstellung sich ja einfach so reinsteigern, als hätte man das einfach echt wie ein Ass im Ärmel und man schüttelt das jetzt einfach wie sonst auch raus. Indem man sich das einfach viel vorgestellt hat vorher, ja, ist das so das Visualisierungstraining. Aber indem man einfach sagt, ich tue so, als wäre ich solch eine Person. Das funktioniert bei mir sehr gut. Man darf dann nicht aus der Rolle fallen tatsächlich. Man spielt ja überall eine Rolle. Deswegen, wir haben alle unseren inneren Schauspieler. Den dürfen wir viel mehr ausnutzen. Den dürfen wir ruhig mal ganz aktiv briefen auch und sagen, hey, jetzt will ich die und die Rolle spielen. Jetzt zeig mal, was du kannst, ja. wenn man ein Vorbild hat, kann man doch einfach so tun, als wäre man dieses Vorbild. Und wenn man das spürt, dann ist man auch tatsächlich ein Stück weit mehr in dieser Richtung.
Also ich ziehe meinen Hut vor dir, weil ich glaube, in deinem Alltag begegnest du oft wahrscheinlich auch Menschen, deswegen brauchen die ja dein Coaching und deine Beratung, die anders denken, weil dieses, ich versetze mich da rein, ich visualisiere, wie man es im Sport vielleicht nennen würde, setzt dir mal einen Grundoptimismus voraus, den ich haben muss,
das stimmt,
um es mir selber zuzutrauen. Da habe ich auch immer wieder mal meine Probleme im Alltag, weil für mich ist es ganz logisch. Also für mich, wie kann man nicht optimistisch sein? Die Frage stelle ich mir, weil man hat doch immer die Möglichkeit, das Glas halt voll oder halb leer zu sehen. Warum sollte man es halb leer sehen? Es bringt doch nichts. Aber es ist für mich so logisch. Wie gehst du dann in den Gesprächen, die du dann hast, in deinen Workshops, damit um, wenn die andere Seite anders ist? Weil ich mir vorstellen kann, dass das dir so oft begegnet und ich hätte da sehr wenig Geduld.
Sehr wenig Geduld. Ich bin sehr geduldig.
Gute Voraussetzung.
Ja, und ich bin absolut, da hast du recht, genauso wie du. Glas ist immer halb voll. Ich bin sehr optimistisch. Ich sehe auch gar keinen Grund, warum irgendwas nicht klappen sollte, wenn es irgendwo auf der Welt schon mal geklappt hat. Ja, das sage ich mir auch. Also warum nicht bei mir? Ja, also warum nicht? Also, und wenn so Kandidaten im Training sitzen, sieht man ja auch sofort in der Körperhaltung. Ja, die lehnen sich dann zurück, verschränken die Arme und sagen dann erstmal bei der Vorstellungsrunde, ja, ich habe schon so viele Trainings gehabt, das bringt ja alles nichts. Und nee, Transformation, ich habe schon 5 durchgemacht, da ändert sich nie was. Und das sehe ich als Herausforderung. Ich freue mich, dass die da sind. Ich strahle die an und denke innerlich, und dich knacke ich auch noch.
Ja, auf jeden Fall eine wichtige Eigenschaft, geduldig zu bleiben, dann den Leuten auch das zu vermitteln. Aber hast du nicht manchmal auch Momente, wo du dir denkst, boah, da tue ich mir jetzt so schwer, oder schaffst du es irgendwo, die meisten dann doch zu knacken?
Bislang habe ich das immer geschafft, weil ich es denen nicht übel nehme. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um dann auch geduldiger zu sein. Ich habe die innere Haltung, dass wirklich jeder so seinen Grund hat, so zu sein, wie er ist, und er hat seinen guten Grund, skeptisch zu sein. Er hat einen guten Grund aus seiner Erfahrung heraus, das alles sehr, ja, mit Abstand und vielleicht negativ zu betrachten. Er ist, ja, hat einfach diese Sichtweise gelernt. Und wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich die wahrscheinlich auch gehabt. Ich will trotzdem nicht tauschen, weil ich glaube, das Leben ist schöner, wenn man eher optimistisch und positiv in die Welt blicken darf. Aber ich nehme es denen nicht übel. Ich habe totales Verständnis und manchmal auch Mitleid.
Ja, verstehe ich. Das Mitleidthema, das kann ich auch nachvollziehen. Aber was dich auch ehrt, gerade zu Beginn habe ich ja auch nach Problemen gefragt im unternehmerischen Kontext und so. Und eigentlich sprichst du die kaum an, weil es gibt keine Probleme. Ne? Es sind immer nur Herausforderungen, die man versuchen muss zu meistern. Und das, glaube ich, ist auch charakteristisch für den Sport, für Niederlagen, die einfach dazugehören. Ja, man verliert nicht, entweder lernt man oder man gewinnt. So. Und diese Einstellung, dieses Mindset rüberzubringen mit den Partnern und Kunden von dir, gelingt dir das? Oder würdest du sagen, ja, das manchmal tue ich mir da auch noch schwer?
Ich glaube, also ich fange gerne in meinen Trainings auch an mit der Erklärung, warum sind wir denn so, wie wir sind, um dafür Offenheit und Verständnis zu schaffen. Und da, wenn man das wirklich versteht, dann sind auch diejenigen, die eher rational darüber nachdenken und immer irgendwie einen wissenschaftlichen Beweis brauchen, abgeholt. Deswegen gelingt es. Und es ist ja, wenn jeder ehrlich zu sich ist, dann ist es ja auch einfach für einen selbst deutlich schöner, entspannter durch den Tag zu gehen, als sich dauerhaft über alles aufzuregen und sich reinzustressen. Also da muss ja jeder mal so ehrlich sein. Das ist ja auf Dauer nicht schön. Das macht auf Dauer auch krank. Ja. Und ich glaube, ganz tief innen, das weiß ja jeder.
Weil eigentlich bist du jetzt dafür da, denen wieder das ins Gedächtnis zu holen. Weil, wie du selber sagst, jeder weiß, man muss sich gesünder ernähren, wäre besser. Jeder weiß, man soll optimistisch sein, weil wäre auch besser, macht keinen Sinn, sich wegen Dingen fertig zu machen, wenn man die Lösung auch selbst sich erarbeiten könnte und die Zeit dann lieber dafür verwendet. Also würdest du sagen, du bist eigentlich dafür da, sie auf die Dinge zu besinnen, die sie vielleicht in sich selber schon wissen?
Ja, wobei auch neues Wissen hinzukommt. Also viele wissen das leider nicht, weil Persönlichkeitsentwicklung nicht an der Schule gelehrt wird. Also viele wissen nicht, warum man so ist, wie man ist. Also wenn man in der Blase der Persönlichkeitsentwicklung ist, dann hat man schon etwas natürlich von Glaubenssätzen gehört und inneren Werte und Kompass und keine Ahnung was. Aber viele haben das tatsächlich noch nie gehört. Wo kommen Glaubenssätze her? Ja, also wenn dann mal irgendwie am Rande, ja, aber wie kann ich den jetzt ändern? Warum sollte ich den überhaupt ändern? Dazu gehört ja immer, also Grundvoraussetzung ist, dass die selbst für sich etwas verändern wollen. Also ohne diesen diese Ausgangsphase braucht kein Coaching starten. Ja, man sagt immer, kein Coaching ohne Auftrag. Es ist völlig fatal, jemanden von außen ändern zu wollen, ohne dass der wirklich aktiv das möchte und offenherzig annimmt. Es ist nicht machbar.
Begegnet dir das auch? Also gerade wenn vielleicht eine Führungsposition, jemand aus dem Personal oder vielleicht der Geschäftsführer selbst dich beauftragt oder dir den Auftrag gibt, kommt es dann auch vor, dass vielleicht nicht alle dann so begeistert sind über dein Auftreten dann und dein...
Ja, ich frage schon auch immer, wer ist freiwillig hier? Okay. Das frage ich tatsächlich vorweg, weil es ändert natürlich vieles, ob man geschickt wurde oder ob man sich tatsächlich selbst eingetragen hat für das Training, ist ja in jeder Firma auch anders. Ich finde, ich habe die Aufgabe, einfach den, auch wenn sie nicht freiwillig da sind, trotzdem einen Mehrwert mitzugeben und einen schönen Tag zu bescheren. Und wenn es nur inspirierend war, ja, weil sie das vielleicht noch nicht ganz annehmen, vielleicht ist es auch noch nicht der Moment, dass die sich dafür öffnen. Aber wenn ich nur vielleicht den ersten Schritt den irgendwie geben konnte, sich für neue Themen und sich mal selbst zu reflektieren, sich dafür zu öffnen, dann bin ich auch schon zufrieden.
Ja, das ist eine sehr gute Herangehensweise, weil du kannst es ja am Ende auch nicht beeinflussen, ne?
Nein, jeder denkt für sich, ja. Ich möchte nur wirklich den Leuten sagen, eure Gedanken sind wirklich eine der größten Mächte, die ihr habt. Ja, passt drauf auf. Also, was denken wir denn die ganze Zeit, wenn wir hier durchs Regenwetter laufen? Sind das positive Gedanken? Tun die mir gut? Oder rede ich, also diese inneren Selbstgespräche, die man führt, die sollte man achtsam führen. Man sollte sich mal häufiger zuhören und dann Momente entdecken, wo man immer wieder zu sich sagt, es klappt ja eh nicht. Oder mein Gott, wieder so ein Scheiß. Ja, oder alles nervt mich an oder jeder will mich ärgern. Das sind ja so Sätze, die tun auf Dauer nicht gut. Und darauf mache ich auch wirklich aufmerksam. Da großes Achtung und Stoppschild gesetzt.
Ja, nee, auf jeden Fall. Jetzt geht's ja in deinen Trainings und Workshops viel um Potenziale entfalten und darum, dass jemand so das Optimale aus sich rausholt. Begegnest du auch manchmal Leuten, die das eigentlich gar nicht wollen, die ganz zufrieden sind mit dem, was sie haben, einfach diese Komfortzone nicht verlassen wollen? Und wenn ja, wie hilfst du denen? Weil man weiß ja, die Komfortzone ist verlassen, tut schon gut auf Dauer. Wie hilfst du denen dann?
Also natürlich gibt es die Kandidaten, aber weniger als man denkt, muss ich schon sagen. Ich bin immer sehr positiv und freudig überrascht und in meinen Trainings gehen sie ja auch raus aus der Komfortzone, müssen sie auch. Und am Anfang hassen sie das wahrscheinlich innerlich und hinterher sind sie so froh, dass sie das getan haben und merken schon, okay, es gibt mir auch etwas, wenn ich das mal wage. Ich hatte letztens einen Kandidaten, der hatte tatsächlich, es war ein Resilienztraining und der hatte einen Rententracker auf der Uhr, ein Countdown, der die Tage bis zum Renteneintritt gezählt hat. Ja, nur noch 2474 Arbeitstage. Ja, sowas macht mich schon nicht sprachlos.
Ja, das finde ich auch kurz. Das ist auch sehr witzig.
Aber da weiß ich schon, wow, okay. Also der hat so seine Rolle gefunden. Der wartet jetzt nur noch auf die Rente. Da kann ich nur hoffen, dass er sich emotional darauf vorbereitet und dann auch noch was Gescheites zu tun hat.
Das ist dann auch weit, weil
das ist ja nicht so hart.
Und dann, wenn das erreicht hat, ist ja, wer weiß, wie es weitergeht. Ne?
Exakt, weil ich glaube, da ist genauso wie so eine Wiedergeburt. Ja, wie nach dem Sport, wo man sich erstmal neu finden muss. Das ist gar nicht so einfach.
Ja, absolut. Jetzt hast du im beruflichen Kontext viel dann mit Teams zu tun, mit Führungspersönlichkeiten, die vor allem im beruflichen Kontext von dir jetzt Input erwarten und da vielleicht sich dann eine Leistungssteigerung, eine bessere Performance versprechen. Aber wie sehr gehst du auch auf den privaten Menschen dann ein, der dir da gegenüber sitzt? Das heißt, Thema Umfeld, Ernährung, Wohlbefinden, körperliche Gesundheit. Spielt das dann auch eine Rolle? Und wenn ja, wie groß ist die?
Spielt eine große Rolle, geht gar nicht anders. Also jeder, der bei mir ein Präsentationstraining bucht, weiß hinterher, dass er Omega-3 schlucken sollte. Da komme ich nicht aus der Haut, weil es ist natürlich ein, wie ich dastehe, ja, hat etwas mit Körper, also ne, was ist meine Körpersprache, hat etwas mit der Körperhaltung zu tun, hat was mit meiner Spannung, mit meinem Muskelkorsett zu tun. Wirke ich gesund und energisch, dann bin ich überzeugender. Deswegen, das ist auch Teil des sonst klassischen Präsentationstrainings. Deswegen ist es bei mir überhaupt nicht klassisch. Spielt für mich eine große Rolle, weil man braucht für alles Energie. Man braucht auch Energie, um positiv zu denken. Man braucht Energie, um das Problem als Herausforderung zu sehen. Das kostet ja alles Kraft und man hat auch nicht immer die Muße dazu, ja. Es ist auch nicht immer der Moment da, um irgendwas im Leben zu optimieren, muss man auch einfach mal sagen.
Weil gerade vielleicht so viel sonst los ist.
Exakt, weil einfach zu viele Themen irgendwie gerade brennen. Dann bitte, dann stell doch nicht noch deine Ernährung in so einem Moment um. Ja, das ist es nicht. Ich glaube, wir sind allerwichtigsten ist es tatsächlich, die mentale Stärke zu erhalten in schwierigen Phasen. Und das kann man ja auf unterschiedliche Weisen tun. Also dann ist es für einen, ist es eher die Ruhe, die Stille, die Meditation oder einfach so Visualisierungsarbeit, was man machen kann. Für den anderen ist es 2 Stunden im Wald spazieren gehen, jeden Tag als Disziplin, ja. Obwohl man vielleicht das Gefühl hat, keine Zeit dafür zu haben. Und für den anderen ist es Krafttraining oder einfach mehr Sport. Auch ganz viel spielerisch. Ich meine, du hast Fußball gespielt, es ist ein Spiel, Leichtathletik jetzt eher weniger, deswegen eignet sich es tatsächlich auch nicht dafür. Aber so Spielsportarten, Tennisspiel, Squashspiel, das eignet sich hervorragend, um abzuschalten und Energie zu tanken. Und da muss jeder mal seine Kraftquelle einfach finden. Und dann ist es nicht immer klassisch die Kraftquelle, die jetzt in Lehrbüchern steht. Es kann auch was ganz anderes sein. Es kann auch einfach sich einschließen, Musik laut an und tanzen.
Wie sehr gehst du auf den Punkt Umfeld ein? Das heißt Sozialisierung mit eben Partner oder Freunden oder Familie. Wie wichtig ist das? Oder denkst du dir da, das steht mir jetzt eher nicht zu, das anzusprechen in so einem Coaching? Oder gehst du da wirklich auch drauf ein?
Doch, da gehe ich schon drauf ein, weil es ist natürlich auch im Unternehmen, das ist ja auch Umfeld. Und wenn da nur einer, wenn es ein kleines Team ist von 10 Leuten und einer steht täglich an der Kaffeemaschine und lästert die ganze Zeit ab, das Negative steckt sich ja einfach 5-mal gewaltiger an als positive Nachrichten. Das kann ein Team ganz schön vergiften. Und das ist auch Gift. Und das sage ich denen. Da gehört ganz, ganz schnell das unterbrochen. Und diese Person muss, ich will jetzt nicht direkt aussortiert werden, aber damit muss etwas geändert werden. Das darf nicht passieren. Das kann wirklich ein ganzes Team ins Verderben treiben, wenn die Stimmung kippt. Und die kippt schon bei 31%. Also sehr schnell. Ab da ist tatsächlich so eine kleine Revolution immer erfolgreich. Wenn 31% die Kraft haben, im Negativen die Kraft leider finden, etwas zu verändern und das irgendwie kippen zu wollen, ja, weil die haben dann die Motivation, andere anzustecken, während die, die eigentlich alles okay finden, die wollen ja nichts anstecken. Die haben ja keine Energie, irgendwie 1000-mal jemand zu sagen, hey, ist das nicht super heute? Es findet ja leider nicht statt in Deutschland. Selten. Wir feiern das nicht. Deswegen ist es auch so wichtig, Erfolge zu feiern. Eine riesige unterschätzte Sache. Es gehört viel häufiger getan, weil einfach das Negative 5-mal mehr gespürt wird als das Positive. Deswegen sollte ruhig da mehr Fokus auf das Positive gelegt werden.
Ich kann mich an einen Vortrag erinnern, da ging es ja auch so ein bisschen um evolutionäre Grundsätze und gerade das ja auch. Also negative Neuigkeiten sind immer wichtiger, weil worum ging es denn? Wir mussten dafür sorgen, dass unser Leben geschützt ist und wenn der Säbelzahntiger kam, dann war es wichtig zu sagen, da kommt der und das ist die wichtigere News als jetzt, oh, heute geht's mir gut.
Exakt. Es war einfach wichtiger zu wissen, dass der Fliegenpilz giftig ist, anstatt zu wissen, dass die Erdbeere besonders lecker ist. Ja. So sind wir halt geprägt. Deswegen, da kommen wir auch nicht raus. Diese Prägung dürften wir tatsächlich heute ablegen, uns abtrainieren.
Wie schafft man das? Also wie gehst du dann auch damit um? Welche Art von Trainings gehst du mit den Leuten durch, dass sie da das für sich schaffen?
Ja, an allererster Stelle ist ja, das sind ja alles Gedanken. Bevor ich sie ausspreche, habe ich sie ja gedacht, irgendetwas Negatives, über das ich mich jetzt mal wieder aufrege. Sich in erster Linie bewusst zu machen, in welchen Situationen kommt denn immer wieder so ein negativer Gedanke ums Herz, den ich immer wieder denke. Also wir denken ohnehin zu 98% das Gleiche wie am Vortag. Denke achtsam, ja, also das ist Schritt Nummer 1. Ich stelle fest, in der Situation, immer wenn das Telefon klingelt, denke ich, oh, wer nervt mich jetzt zum Beispiel, ja. Um dann zu sagen, okay, das tut mir nicht gut, dieser Gedanke. Damit tue ich mir selbst keinen Gefallen, weil meine Laune sinkt, natürlich. Und was will ich denn stattdessen? Welcher Gedanke stattdessen fühlt sich besser an, gibt mir die schönere Emotion und beschert mir einen schöneren Tag, dass der auch gut bleibt? Das entwickelt man im Training. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten an Techniken. Sei es, okay, kann ich es als Herausforderung sehen, wie zum Beispiel ich das gerne tue, wenn da jemand sitzt, der irgendwie, ja, erst so Antipathie aussprüht. Schaue ich einfach, wofür bin ich trotzdem dankbar? Sehe ich es als lernende Situation an? Kann ich etwas daraus ziehen für mich? das kann ja auch wirklich was ganz Kreatives sein, indem ich bei diesem Telefonat versuche, meine Stimme zu schulen zum Beispiel. Also ein ganz neuer Fokus setzen. Welcher Fokus tut mir gut für die Situation, der mir gefällt und der mir Spaß macht? Den zu finden, das wäre fantastisch. Daran zu wachsen. Ja, ich habe zum Beispiel damals im Matheunterricht, gab es immer so Eckenrechnen und ich war so eine Niete in Sachen Kopfrechnen. Ich wusste, ich brauche gar nicht anfangen zu rechnen. Ich werde immer als Letzte in der Ecke stehen. Also bevor nicht irgendwie schon 90% der Klasse saßen, habe ich gar nicht angefangen, irgendwie was zu versuchen, im Kopf zu rechnen. Und in der Situation habe ich dann immer die Gesichter studiert, wie die Mimik aussieht, wenn Leute rechnen. Und das habe ich dann geschauspielert und nachgemacht, weil ich dachte, naja, die Lehrerin soll ja wenigstens denken, dass ich rechne. Für heute ein mega Skill für mich. Ja, ich bin so, ja, wie Wirkung, ja, wie sieht man aus, Schauspielerei, was macht die Mimik, wenn man denkt? Und das ist doch ein schönes Learning für mich gewesen. Also das Eckenrechnen hatte auch sein Gutes, obwohl also ich das damals natürlich gehasst habe.
Also der Sport hat natürlich mehr gelehrt, aber manches auch die Schule, umso schöner.
Ja, wobei es nicht das Rechnen in dem Moment
nicht,
war.
Nicht das, was die Schule eigentlich vorhatte zu lernen. Wie geht's jetzt für dich persönlich weiter? Was hast du jetzt noch für Ziele, wo du es vorhin jetzt angesprochen hattest?
Ja, mein Unternehmen Goldkern soll sich dahin entwickeln, dass es nicht nur für mich Zeit gegen Geld ist. Ja, ich möchte wirklich Spuren hinterlassen. Und auch, ich plane jetzt nicht in Rente zu gehen, aber es soll sich zu etwas bewegen, dass ich natürlich dann im hohen Alter davon zehren kann, auch rein finanziell, muss man einfach sagen. Das so skaliert zu haben, unabhängig gemacht zu haben von meiner eigenen Person, irgendwie zur Marke geworden lassen, dass ich sage, ja, okay, das ist wirklich etwas Wertvolles, es bringt Wert und ich engagiere mich dann umso mehr im Bildungssystem, um auch dort den Wert zu pflanzen.
Es wäre wahrscheinlich 3 eigene Podcast-Reihen wert.
Ja.
Wenn man Persönlichkeitsentwicklung in die Schule bringen kann. Katharina, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hat viel Spaß gemacht, viel spannender Input. Danke dir.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
So, das war die Folge mit Katharina Naumann. Und für alle, die jetzt mehr zu ihr und ihrer Firma erfahren möchten, verlinken wir natürlich entsprechendes in der Beschreibung zu Katharina selbst, aber auch zu Goldkern. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch natürlich auch die anderen Folgen gefallen, freuen wir uns über eine gute Bewertung, über ein Like oder einen Kommentar überall, wo das möglich ist. Folgt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ja, wir sind froh, zurück zu sein aus der Sommerpause. Freut euch auf viele spannende Gäste, auf interessante Gesprächspartner. Und ja, danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Berti.